Jesus Christus spricht: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Liebe Gemeinde, das war der Text von letztem Sonntag. Ich wiederhole das aber nochmal, weil wir ja eine Themenreihe haben. Für das Jahr über lautet das Thema Jüngerschaft. Und für diesen Monat haben wir das Thema Gemeinschaft. Und wir haben letzten Sonntag angefangen mit dem Thema Gemeinschaft, mit diesem Zuspruch Jesu, dass er in unserer Mitte ist. Jesus stiftet Gemeinschaft. Und Gott wirkt besonders in der Gemeinschaft von Menschen, die mit Christus unterwegs sind. Das haben wir uns als Verheißung einfach mal so sagen lassen. Heute geht es darum, wie Jesus selber Gemeinschaft gelebt und erlebt hat. Und ich möchte mit euch einige Aspekte angucken, die so aus den Evangelien, aufblitzen und ja, hoffe, dass da einige Anregungen für uns dabei sind. Ich glaube, wir können schon mal hier so ein bisschen das Thema sehen. Bemerkenswert ist, bevor wir jetzt anfangen mit diesen Aufblitzungen, ist die Tatsache, dass Jesus sich überhaupt auf dieses Leben eingelassen hat. Dass Jesus aus seinem Reich als Mensch auf die Erde gekommen ist und ein irdisches Leben gelebt hat. Er lebte hier als Mensch mit Höhen und mit Tiefen, mit großartigen Highlights, aber auch mit den Schattenseiten des Lebens. So hat er Familie kennengelernt, keine heile Familie, aber Familie. Und er weiß, wie es ist, Geschwister zu haben, mit allem, was auch dazu gehört, mit Streit und Versöhnung und Stress. Sicherlich hatte Jesus als Kind Freunde im Ort. Weiß nicht, ob er verprügelt wurde oder man weiß es nicht. Als junger Mensch musste er, wie das üblich war, den Beruf seines Vaters lernen und wurde also Zimmermann. Alles relativ normal, irdisch, menschlich. Und dann kommt die Berufung Jesu, seine Einsetzung als Sohn Gottes, die Begabung mit dem Geist beziehungsweise die Sichtbarwerdung dieser Begabung mit dem Geist. Und dann beginnt die relativ kurze Zeit des öffentlichen Wirkens Jesu, bevor er dann seinen Weg ans Kreuz geht, was wir ja in der Passionszeit jetzt auch wieder bedenken. Und dort erfüllt er den wichtigsten Auftrag Gottes für uns Menschen. Er stirbt für unsere Schuld und wird von Gott wieder auferweckt. Jesus hat also einen unvergleichlich wichtigen himmlischen Auftrag zu erfüllen und trotzdem entzieht er sich dieser irdischen menschlichen Gemeinschaft nicht, im Gegenteil. Für ihn war dieser Auftrag eine Einheit. Lehre und Leben gehört bei ihm ganz eng zusammen. Schauen wir uns jetzt anhand einiger Stichworte an, wie Jesus Gemeinschaft erlebte und lebte. Also einige Stichworte ist ein bisschen untertrieben. Ich habe viele Stichworte, werde aber zu vielen gar nicht viel sagen. Das ist auch keine vollständige Liste. Das soll eine Anregung auch sein, dass ihr vielleicht selber mal guckt, wenn ihr Evangelium lest, was hat Jesus da an Gemeinschaft erlebt oder wie hat er Gemeinschaft gelebt? Das ist quasi hier ein Anfang. Und manches greift sehr stark ineinander. Man kann manches kaum voneinander trennen. Ich habe es trotzdem versucht, ob ihr mit dieser Aufteilung einverstanden ist. Wir können gern hinterher auch darüber reden. Und bestimmt entdeckt ihr weitere Stichworte. Aber wenn es so ein Stichwort gibt, an dem ihr gerade hängen bleibt, wo ihr sagt, Mensch, das berührt mich gerade, dann könnt ihr gern darüber einfach auch weiter nachdenken. Also ihr müsst jetzt nicht die ganze Liste unbedingt mit durchgehen. Und ich sage es schon mal, damit ihr stressfrei zuhören könnt, ich habe die Stichworte auch auf Papier. Wer die hinterher mitnehmen möchte, weil er nicht hinterherkommt, kann ich euch das gerne natürlich geben. Jesus erlebt Gemeinschaft erstens voller Freude. Das erste quasi, wo wir Jesus in Gemeinschaft erleben nach seiner Kindheit, also in dieser öffentlichen Wirksamkeit, ist die Hochzeit zu Kana. Jesus fängt mit einer Party an. Das finde ich schon mal sehr interessant. Er fängt gar nicht mit Predigt an und Heilung, sondern erstmal kommt Party. Jesus lässt sich in eine Feiergemeinschaft einer Hochzeit also dazu einladen. Und das waren richtige Feiern, die dauerten schon mal so eine Woche. Also da war richtig was los. Er hat mitgefeiert, mitgenossen und Jesus mischt sich einfach unter das Volk. Er ist erstmal da, er ist erstmal Mensch. Er erlebt die Menschen, er lässt sich erleben und hat mit Sicherheit eine Menge Freude dabei. Das war es jetzt zum Beispiel zum ersten Stichwort. Ihr merkt, also das ist relativ überschaubar. Offensiv. Jesus erlebt Gemeinschaft offensiv. Das heißt, er sucht Gemeinschaft. Er wartet nicht, bis Gemeinschaft ihm passiert, sondern er geht auf Menschen zu. Er geht zum Beispiel zum Gottesdienst in die Synagoge und sucht da die Menschen, die Juden, die beten, die Gottesdienst feiern. Und dort predigt er ihnen von Gott, vom himmlischen Vater. Er legt die Heilige Schrift aus und erklärt, wie das jetzt erfüllt ist durch ihn. Er geht auf Menschen zu. Er geht auch auf einzelne Menschen zu. Er sieht Menschen. Ich meine, wir sehen alle, wir können gucken. Und zum Glück, finde ich, gibt es heute Brillen, also dass man wirklich auch sehen kann. Wenn ich ohne Brille im Ort rumgehe, würde ich euch alle nicht sehen. Aber natürlich ist hier das andere Sehen gemeint, so das innere Sehen. Wenn Jesus guckt, dann sieht er die Menschen nicht nur so die Umrisse, sondern er sieht den ganzen Menschen und geht auf Menschen zu, entzieht sich nicht. Jesus erlebt Gemeinschaft spontan. Ganz viel, was wir in den Evangelien lesen, sieht sehr spontan aus. Da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und da kommt jemand zu ihm und will was. Ganz oft wird er angesprochen, kannst du mal den heilen und das machen und außerdem habe ich da noch jemanden, der ist krank, kannst du dich mal kümmern? Das ist nicht alles genau getaktet und organisiert. Das steht nicht im Terminkalender. Das passiert spontan. Das ist zum Beispiel eins, was mich jetzt schon herausfordert. Das ist so mein Stichwort. Ihr habt sicherlich andere. Da kommt Nikodemus und will nachts mit Jesus diskutieren. Da kommen Mütter, die ihre Kinder bringen und da muss Jesus sich kümmern und macht es tatsächlich aus. Da kommen immer wieder Kranke, die geheilt werden wollen oder Menschen, die wollen, dass ein Kranker geheilt wird. Immer wieder drängen sich Menschen zu ihm, die Hilfe wollen und immer wieder lässt Jesus sich spontan darauf ein. Manchmal scheinen die Momente sehr unpassend zu sein. So finde ich, so aus meiner organisierten Art her. Jesus lässt sich in seinem Tages- und seinem Arbeitsablauf unterbrechen. Er lässt sich stören, um Menschen beizustehen, die ihn spontan brauchen. Und als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist, um sich dort auf sein Sterben vorzubereiten, begegnen ihm und den Jüngern zum Beispiel einige Aussätzige. Die flehen um Erbarmen und dass Jesus ihnen hilft. Und Jesus sagt nicht, ich habe im Moment wirklich anderes im Kopf. Ja, ich bin dabei, mich auf mein Sterben vorzubereiten. Also da muss man ja wohl Verständnis haben, dass ich mich jetzt nicht noch um ein paar Kranke kümmern kann. Jesus lässt sich aufhalten, ganz spontan, und macht diese Menschen gesund. Jesus lebt Gemeinschaft ohne Scheu. Jesus hatte keine Scheu, er hat keine Berührungsängste vor Menschen. Er hat keine Angst, sich mit Menschen zusammenzutun, die von der Gesellschaft nicht anerkannt sind. Er hat keine Angst vor Krankheit, dass er sich ansteckt. Er hat keine Angst, sich zu Matthäus, dem Zöllner, ins Haus zu begeben, um mit ihm zu essen, was so eine der höchsten Formen der Gemeinschaft waren, gemeinsam essen. Jesus hat Gemeinschaft mit Menschen, die als Sünder identifiziert und gebrandmarkt sind. Jeder weiß, dass das ein Sünder ist. Und Jesus hat aber keine Scheu. Er hat auch keine Angst, sich mit der Sünde anzustecken. Er umgibt sich mit Frauen, mit Kindern. Er lässt sich sogar anfassen. Jesus hat keine Angst vor dem Urteil anderer. Manchmal ist das ja so, da gibt es so eine Tendenz, man will sich mit manchen Leuten nicht sehen lassen, weil man dann selber in so eine komische Schublade kommt. Jesus hat da überhaupt keine Angst. Er hält Menschen nicht auf Abstand, er hat keine Angst davor, dass er selber verachtet wird oder verurteilt wird. Er hat keine Scheu. Jesus erlebt Gemeinschaft und lebt Gemeinschaft interessiert. Jesus interessiert sich für Menschen. Das ist zum Beispiel auch ein Satz, der mir sehr gefällt. Er muss nicht nur mit Menschen zusammen sein, er will es. Es interessiert ihn, wie es den Menschen geht, wer diese Menschen sind, Menschen sind für ihn keine Objekte, die bepredigt werden müssen oder geheilt werden müssen. Menschen sind von Gott geliebte Menschen, Individuen, jeder ein Unikat, ein wundervolles Unikat, mit manchen Schwächen, aber ein Unikat. Jesus interessiert sich auch nicht nur für ihr Seelenheil, sondern für sie als ganzen Menschen. Ich finde da die Frau am Jakobsbrunnen aus Johannes 4 ist da ein sehr anschauliches Beispiel. Jesus reduziert einen Menschen nicht auf einen Fehler, den er in seinem Leben gemacht hat. Er sieht, was dahinter steckt. Und er beginnt mit dieser Frau das Gespräch und sagt nicht nur, nee, du musst auch mal richtig beten, sondern ist mit ihr im Gespräch, sodass sie die Chance hat, selber Dinge über sich zu erkennen und über ihn. Jesus lebt Gemeinschaft grenzüberschreitend. Und bei diesem Wort merkt ihr schon, das dockt an andere Wörter an interessiert und an offensiv. Und das mischt sich da so ein bisschen. Jesus nimmt Verbindung auf über Grenzen hinweg, die eigentlich relativ fest waren. Mit bestimmten Menschen hat man sich nicht zusammengetan. Da war eine Grenze. Und Jesus sagt aber, nö, die Grenze finde ich nicht. Ihr seht diese Grenze, aber für mich ist das keine Grenze. Ich lasse mich davon doch nicht aufhalten, dass man etwas nicht tut. Ein heidnischer Hauptmann bittet ihn zum Beispiel in Hilfe in Matthäus 8, weil sein Diener krank ist. Da könnte man nun denken, na, der Mensch wird ja wohl noch mehr Diener haben. Also könnte das jetzt so wichtig sein? Wie auch immer, Jesus steht diesem heidnischen Hauptmann zur Seite und heilt seinen Diener. Obwohl Jesus ja selber an manchen Stellen sagt, ich bin eigentlich so hauptsächlich erstmal für das Volk Israel gekommen. Jesus überschreitet Grenzen. Er setzt sich darüber hinweg, er geht in direkten Kontakt mit Menschen, die andere ausgegrenzt haben. Jesus lebt Gemeinschaft raumöffnend. Ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist oder naja, es sind zwei Wörter, ist mir schon klar. Aber ich mag dieses Bild, das dahinter steht. Wenn Jesus Menschen begegnet, öffnet sich ein Raum für diese Menschen, ein Raum, in dem sie leben können. Er setzt etwas in ihnen frei, was vorher verborgen ist, verkümmert ist. Zum Beispiel nochmal diese Frau am Jakobsbrunnen aus Johannes 4. Diese Frau entwickelt eine unglaubliche Kraft, dass sie in der Mittagshitze in ihr Dorf zurücklaufen kann und wirklich froh gemut ist, voller Freude erzählt, dass sie da jemanden getroffen hat, der ihr Leben verändert. Und er kann auch euer Leben verändern. Wo kommt diese Power auf einmal her? Durch diese Begegnung mit Jesus, der es schafft, da Kräfte freizusetzen in dieser Frau. Jesus schafft es durch Begegnungen, dass Menschen eine Perspektive für ihr Leben bekommen, auch wenn das noch so verkorkst ist. Und zwar natürlich auch dadurch, dass er Menschen heilt, dass Kranke gesund werden und sie dadurch tatsächlich neuen Lebensraum haben, weil sie wieder in der Gesellschaft sein können. Nicht mehr ausgegrenzt, sondern sie können wieder in Kontakt mit Menschen treten, wieder zum Gottesdienst gehen. Manche Krankheiten haben einem das verdorben. Jesus schafft da neuen Lebensraum. Jesus ermöglicht ein würdevolles Leben. Aber auch so im übertragenen Sinn gibt Jesus wieder die Möglichkeit, dass Menschen leben. Wahrscheinlich kennen wir das alle, dass es Situationen gibt, die Menschen verursachen, wo wir das Gefühl haben, hier kann ich nicht sein, hier kann ich nicht leben, hier habe ich keine Luft zum Atmen. Jesus gibt Luft zum Atmen. Wir haben eben gesungen, Heiliger Geist, komm und wirke und Atem Gottes, dass das wieder fließt in Menschen. Das macht Jesus in Begegnung möglich. Jesus erlebt Gemeinschaft oder lebt Gemeinschaft einladend. Jesus beruft Menschen, aus der Isolation heraus zu ihm zu kommen. Er will, dass sie zu der neuen Gottesgemeinschaft gehören, zum neuen Gottesvolk. Er will, dass Menschen Gott als ihren liebenden Vater erkennen. Ob sie das nun verdient haben oder nicht. Im Grunde genommen hat es ja niemand verdient. Jesus ist einladend, jeder ist eingeladen, keine Ausnahme. Alle sind eingeladen in die Gemeinschaft mit Gott und Jesus zieht sich selbst nicht von den Pharisäern und Schriftgelehrten zurück. Wir bauen da ja oft so ein Bild auf, ne, dass Jesus die quasi wieder ausgegrenzt hat. Nee, das hat er nicht, die haben sich selber ausgegrenzt. Er geht auch auf Pharisäer und Schriftgelehrte zu. Er will auch sie gewinnen. Die Art, wie er das macht, mutet manchmal sehr radikal an, dass er auch manchmal schimpft. Aber er schimpft, damit sie verstehen, was bei ihnen falsch läuft, damit sie diese Gemeinschaft mit Gott wieder erleben. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern, damit die verstehen, sie sind der zweite Sohn. Sie glauben, sie haben alles, aber haben es nicht verstanden, wie das mit Gott eigentlich ist. Letztlich will Jesus jeden gewinnen, Gott neu zu entdecken, aber zwingen? Nee, Jesus zwingt niemanden. Er lässt Menschen auch wieder gehen. Und es gibt einige Geschichten in den Evangelien, wo berichtet wird, dass Menschen gehen, dass die sich trennen. Johannes 6, nach der Brotrede, die Jesus gehalten hat, das war einigen zu heiß. Ich bin das Brot des Lebens. Sie sagen, nee, das ist mir zu viel, das ist mir zu dicht, vielleicht zu fromm. Und das haben sich viele von Jesus abgewandt. Oder der sogenannte reiche Jüngling, der sagt, das kann ich nicht. Mein Geld weggeben, das, woran mein Herz hängt, das ist zu viel. Menschen wenden sich ab. Und trotzdem bleibt die Einladung Jesu, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus lebt Gemeinschaft realistisch. Jesus ist kein Träumer. Manchmal könnte man das ja so meinen, so mit dem Auftrag, den er hat und diese Liebe für alle Menschen, dass er da so abhebt. Aber Jesus ist voll Realist. Er geht realistisch in die Beziehung mit Menschen ein und er scheint niemals wirklich schockiert zu sein über einen Menschen, über das, was er denkt oder sagt oder tut. Er lädt sich ja zum Beispiel bei Zachäus ein, dem Zöllner, zum Essen, zur Gemeinschaft. Und er ist nicht entsetzt, als er dann mitkriegt, naja, sicher weiß er das vorher, dass Zachäus ein Halsabschneider ist, der den Menschen das letzte Geld aus der Tasche zieht. Jesus wendet sich nicht entsetzt ab und sagt, oh Mensch, das habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass du so ein schlimmer Finger bist. Was für eine schlimme Überraschung. Jesus bleibt in der Begegnung, bleibt im Gespräch, weil er weiß, wie Menschen sind. Das finde ich auch besonders tröstlich. Wir können Jesus nicht damit überraschen, dass wir irgendwo was verbockt haben. Jesus ist Realist, der weiß das. Wir müssen uns vor Jesus nicht verstecken. Jesus lebt Gemeinschaft angstfrei. Ich entdecke das in den Gesprächen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, wobei Gespräch ist gut, oft sind das ja wirklich schon Kämpfe, die da ausgetragen werden. Er diskutiert mit ihnen. Letztendlich ist ihm das aber nicht wichtig, ob sie ihn verstehen oder ob sie ihn mögen. Er geht diese Konflikte an, ohne dass er Angst hat, dass er da was verliert oder hinterher schief angesehen wird. Er hält das aus. Jesus hat keine Angst vor Konfrontationen. Jesus lebt Gemeinschaft und er lebt Gemeinschaft emotional. Manchmal sind wir so überrascht, wenn wir entdecken, wie emotional Jesus sich in den Evangelien manchmal zeigt. So, er war ja wirklich Mensch. Ja, genau. Es geht ihm nahe, wenn Menschen krank sind, unglücklich sind. Es lässt ihn nicht kalt, dass Menschen einsam sind und verlassen und verstoßen, dass sie ausgeschlossen sind aus der Gemeinschaft. Jesus weint an einer Stelle über die Stadt Jerusalem, meint natürlich über die Menschen in der Stadt Jerusalem. Er weint, weil er so bewegt ist, voller Emotionen, dass er einfach nur noch weinen kann. Jesus wird auch wütend bei der Tempelreinigung. Da packt ihn so der heilige Zorn und sagt, nee Leute, nein. Jesus lässt sich anrühren vom Schicksal der Menschen, vom Zustand dieser Welt und er zeigt auch an manchen Stellen, wie es da in ihm aussieht. Er baut keinen dicken Panzer auf, der ihn schützt, damit er den Auftrag Gottes auch gut ausführen kann. Er lässt das Leid dicht an sich herankommen. Jesus lebt Gemeinschaft, das habe ich jetzt geschrieben, ganzheitlich, glaube ich. Erstmal gucken, ganzheitlich, genau. Da ist natürlich das schöne Beispiel, die Berufung der 12 Jünger. Diese enge Lebensgemeinschaft, stellt euch das mal vor. So ungefähr 3 Jahre lang mit 12 anderen Menschen durch die Lande zu ziehen. Erstmal, was man da erlebt, ohne dass man vorher genau weiß, wo man unterkommt. Naja, man kennt so ein paar Baptistengemeinden, da gibt es bestimmt irgendwo einen Keller, in dem man mal schlafen kann. Vielleicht auch jemandem, dem man einmal ein Brötchen spendiert. Das ist wahrscheinlich noch das Einfache an der Sache. Aber dieses Zusammensein. Ich war mal 2 Wochen mit einer Freundin zusammen im Urlaub. Das war lang. Also wir hatten uns vorher zum Glück darauf verständigt, dass wir uns ehrlich sagen, was Sache ist, und haben gesagt, wir brauchen bestimmt einen Tag Pause voneinander. Und wir haben am gleichen Tag das gemerkt, so nach ungefähr einer Woche, so heute ist der Tag, als wir uns so ein bisschen annervten. Und dann haben wir gedacht, gut, machen wir mal einen Tag jeder für sich. Und dann ging die nächste Woche nicht nur einigermaßen gut, sondern war wieder richtig gut. 3 Jahre mit jemandem, der einen himmlischen Auftrag hat, das ist schon echt eine Hausnummer an Lebensgemeinschaft, enge Gemeinschaft. Und hat bestimmt auch richtig, richtig Freude gemacht, Jesus predigen zu hören, ihn Sachen erklären zu hören, wie er nochmal sagt, Mensch, hier und so ist das und so, und habt ihr es verstanden? Und auch so diese Ahnung zu haben, Jesus ist tatsächlich etwas Besonderes oder jemand Besonderes und ich kann da so dicht mit ihm zusammen sein. Aber das war nicht alles nur lustig. Da muss es mit Sicherheit einigen Stress gegeben haben, und so ein ganz paar Dinge werden ja auch erwähnt in den Evangelien, wo 2 Jünger Jesus eine Frage stellen und die anderen so, was fällt denen denn ein, ne? Dass die sich da so rausnehmen und glauben, sie seien was Besonderes. Jesus hat viel Nähe zugelassen. Er teilte sein Leben. Er hat nicht nur geredet, er hat sein Leben geteilt. Und er hat zu diesen Jüngern gehalten, auch wenn ihr Leben mit Sicherheit nicht immer dem entsprach, was von Gott her jetzt dran war. Da gibt es auch einige Szenen, da kennen wir vor allem Petrus, der so einiges gesagt hat, was Jesus bloß nicht widerfahren möchte. Jesus wendet sich in der Situation nicht ab und sagt, Mensch Petrus, du hast das echt überhaupt nicht verstanden, ich bin so enttäuscht, jetzt sind wir geschiedene Leute, Jesus bleibt dran. Er teilt sein Leben, er teilt sogar sein Leiden. Er lebt so ganzheitlich mit diesen Jüngern, dass er im Garten Gethsemane, so 3, mit denen er besonders verbunden war, um Unterstützung bittet. Er zeigt sich da auch verletzlich. Er braucht die Unterstützung für diesen schweren Weg, den er geht. Jesus erlebt Gemeinschaft intensiv. Da ist mir diese Sturmgeschichte eingefallen. Die Jünger im Boot und Jesus auch und schläft. Und er erlebt diesen Sturm. Man kann sagen, gut, er wusste, dass er den stillen wird, dann war es nicht ganz so schlimm. Aber er nimmt sich aus diesen Situationen nicht raus, er ist mit dabei. Er sagt nicht so, das ist euer Erlebnis, ich erkläre euch hinterher so, wie das zu deuten ist. Jesus lässt sich da völlig drauf ein und lebt intensiv das, was die Jünger erleben. Und das nächste, Jesus ist nicht überloyal. Das muss ich wahrscheinlich erklären. Also das meine ich gegenüber seinen 12 Jüngern. Es gibt manchmal so Freundschaften, die sind eng, aber man traut sich gar nicht mehr mal was Kritisches zu sagen. Weil man denkt, nee, wenn ich das sage, vielleicht hält das unsere Freundschaft nicht aus. Jesus wird nicht betriebsblind. Er sagt den Jüngern schon ganz schön auch seine Meinung, wo sie falsch liegen. Also Jesus ist nicht so loyal, dass er vergisst, was sein Auftrag ist. Er ist loyal gegenüber seinem himmlischen Vater, auch gegenüber den Jüngern, aber hat keine Scheu, sie mal zusammenzustauchen. So, lasst die Kinder kommen. Hallo. Als es ums Thema Herrschen und Dienen geht, setzt Jesus dagegen und sagt, was sie da nicht verstanden haben. Da gibt es noch einige Beispiele. Jesus lebt Gemeinschaft individuell. Das heißt, auf jeden ganz speziell bezogen. Wir wissen, dass wir alle Menschen Individuen sind. Es gibt keinen, der so ist wie ich. Eigentlich ist das, glaube ich, auch ganz gut, dass es uns nicht doppelt gibt. Jeder ist einzigartig und Jesus lebt das. Am deutlichsten sieht man das, glaube ich, bei den Krankenheilungen, wie er Kranke heilt. Das ist sehr unterschiedlich. Wenn ihr das lest, werdet ihr das entdecken. Wahrscheinlich wisst ihr das, natürlich wisst ihr das. Mal sagt er einfach was. Und der Mensch ist irgendwo anders. Diesem Hauptmann sagt er, dein Diener ist geheilt, und der Diener ist gar nicht da. Mal sagt er das dem Menschen direkt, sei geheilt. Dann sollen sich die Aussätzigen erst den Priestern zeigen, obwohl sie noch nicht geheilt sind, auf dem Weg werden sie geheilt. Komm zurück. Dann ist das mit diesem Matsch, wo Jesus da Matsch macht, und mit Spucke und Finger ins Ohr und was da alles passiert. Sehr individuell. Ich glaube, damit deutlich wird, dass Gott individuell mit uns umgeht. Nicht alles so nach einer, alles gleich. Ihr braucht Hilfe, zack. Wie Jesus Gemeinschaft erlebt, kommt schon langsam zum Ende, ist durchdacht. Das fiel mir ein, als ich an die Jüngerberufung dachte, weil Jesus sich vorher zurückzieht zum Gebet. Und ich schätze mal, dass da ganz viel passierte, wo er Impulse bekam, welche Jünger das denn sein sollen. Ich glaube, Jesus ging nicht einfach durch die Gegend und so, ach Mensch, der könnte ja und der könnte. Weil diese 12 Jünger ja schon eine besondere Aufgabe hatten. Also nicht elitär waren, aber schon eine besondere Aufgabe hatten. Jesus bedenkt intensiv im Gespräch mit seinem himmlischen Vater, wer zu diesem Jüngerkreis gehören soll, wer dazu berufen ist, wer hält das auch aus. Und daran rankt sich so das Nächste in Verbindung zum Vater, also betend. Jesus lebt Gemeinschaft betend. Es wird immer wieder berichtet, dass Jesus sich zurückzog aus der Gemeinschaft mit den Menschen in die Gemeinschaft zum himmlischen Vater und dass er diesen Kontakt brauchte, um wieder in die Gemeinschaft gehen zu können, um zu hören vom Vater, was ist als Nächstes dran. Er sagt das an einer Stelle auch, was er tut, tut er aus der Verbindung zum Vater heraus. Also auch das Gemeinschaftleben. Er tut es nicht von sich aus. Und das Vorletzte müsste das sein, Jesus lebt Gemeinschaft selbstbewusst. Das finde ich auch, also ich finde alles schön, sonst hätte ich dir ja nicht gesagt. Aber Jesus kannte sich selbst, er war sich seiner selbst bewusst und seines Auftrags, den er hatte. Er hat sich da nicht bequatschen lassen. Er kannte den Vater, kannte seinen Auftrag und lässt sich auch in Diskussionen nicht verunsichern. Er weiß, wo sein Stand ist, was sein Stand ist, lässt sich da nicht so hin und her treiben. Da gibt es Diskussionen, wer ist Herr über den Sabbat, als Jesus am Sabbat heilt und das ja eigentlich nicht erlaubt ist. Und Jesus bleibt ganz gelassen, weil er sich seiner selbst bewusst ist und sagen kann, ich weiß, wer Herr über den Sabbat ist und ich kann am Sabbat heilen. Und das Letzte, wir gehen auf Karfreitag zu, das ist auch ein Teil dieser Gemeinschaft, die Jesus lebt. Jesus lebt die Gemeinschaft tatsächlich bis zum bitteren Ende. Er nimmt sich nicht vorher aus der Gemeinschaft raus und sagt, okay, wir waren 3 Jahre unterwegs und jetzt brauche ich 2 Wochen für mich, damit ich mich vorbereiten kann. Er nimmt die Jünger damit rein. Er bleibt in dieser Gemeinschaft bis zum Tod am Kreuz. Und dieses Ende, was ja kein Ende ist, wie wir wissen, aber was er als Sterben am Kreuz erlebt, ist das Höchste, was man für Menschen, was man für eine Gemeinschaft tun kann. Er gibt sein Leben. Und zwar, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Bis zum bitteren Ende lebt Jesus Gemeinschaft, das ist sein Leben. Gemeinschaft mit Menschen, Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Was ich faszinierend finde an dem Leben des irdischen Jesus hier, dass er sich voll drauf einlässt, auf dieses Leben und sich nicht zu schade ist. Dass er auch vieles miterlebt hat, was einfach an Gemeinschaft auch nicht schön ist. Da gibt es auch einiges an Streit, an Missverstehen, Enttäuschung. Jesus hat auch Enttäuschung erlebt und Verrat, Verleumdung. Aber Jesus nimmt sich nicht raus, weil er eben durch sein Leben Menschen auf Gott aufmerksam macht. Er will nicht nur eine Lehre weitergeben, etwas, was man theoretisch lernen kann, sondern eine tiefe, intime, persönliche Beziehung und er zeigt es, wie das gehen kann. Jesus stiftet Gemeinschaft und zeigt damit, wie Gemeinschaft mit Gott und miteinander gehen kann. Jesus will, dass wir ihn so erleben. Und dass wir so Gemeinschaft mit anderen leben. Ich habe 2 Fragen für euch, die wir in der Stille, die wir gleich haben werden, ja schon mal ansatzweise so ein bisschen bedenken können. Die gebe ich euch gerne mit nach Hause. Und zwar, wie erlebe ich persönlich, also wir persönlich, die Gemeinschaft mit Jesus? Vielleicht unter dem Blick dieser Stichworte. Und was lerne ich von Jesus für die Gemeinschaft mit anderen? Gibt es da etwas, was Gott in mir aufblitzen lässt? So, was für euch dran ist. Das kann ich euch natürlich nicht sagen. Vielleicht nehmt ihr euch jetzt und vielleicht später noch zu Hause Zeit, um zu gucken, ob Gott da für euch so einen Schwerpunkt hat oder etwas, wo Gott sagt, ich will, dass du wieder mehr erlebst, dass du mit Gott Gemeinschaft haben kannst, und zwar ganz individuell. Dass Gott ganz individuell für dich da ist. Oder als Herausforderung, ich will, dass du, wenn du mit Menschen Gemeinschaft hast, ein Mensch bist, der Räume öffnet, der Menschen Raum zum Leben gibt, der sie nicht einengt und reduziert, sondern der ihnen die Möglichkeit gibt, so zu sein, wie sie sind, und der sie trotzdem annimmt. Ich lade uns ein, dass wir einen Moment still sind und einen Moment darüber nachdenken oder im Gebet mit Gott verbunden sind.